Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. In der Gemeinschaft Gottes Wort zu lesen, ist doch immer ein besonderes Vorrecht. Wir dürfen uns darüber freuen, dass wir das Vorrecht haben, in der Gemeinschaft derer über Gottes Wort nachzudenken und es zu betrachten, mit denen wir das bis in alle Ewigkeit hinein tun werden. Wie armselig wäre es, wenn wir das immer alleine zu Hause im stillen Kämmerchen machen müssten. Freuen wir uns also darüber, heute hier gemeinsam den Gottesdienst feiern zu können. Wir betrachten heute einige Verse aus dem Römerbrief. Paulus hält sich nach aktuellen Vermutungen 3 Monate in der griechischen Stadt Korinth auf, als er den Brief an die Gemeinde in Rom schrieb. Er befindet sich auf seiner 2. Missionsreise. Die letzte Station vor Korinth war Athen, was im Vergleich zu den vorhergehenden Etappen der Missionsreise ein Katzensprung war. Paulus nutzte das auch heute noch für viele junge Leute attraktive Konzept des Work and Travel, also die Verbindung von Arbeit und Reisen. In Korinth arbeitete er beim Ehepaar Priscilla und Aquila in seinem erlernten Beruf des Zeltmachers. An den Sabbaten predigte er in der Synagoge, jedenfalls bis er dort immer mehr auf Ablehnung stieß und seine Predigten ins Nachbarhaus verlegte. Es wurden dort viele zu Christen, selbst der dortige Synagogenvorsteher. Das Ganze spielte sich etwa 55 bis 57 Jahre nach Christi Geburt ab. In der Gemeinde zu Rom waren die Umstände etwa dieselben. In den Synagogen waren die Christen auch dort schon nicht mehr geduldet. Die Gemeinde bestand aus konvertierten Juden und gottesfürchtigen Nichtjuden. Die erwähnten Namen lassen darauf schließen, dass die Gemeindeglieder meist keine römischen Bürger waren, sondern Migranten, wie zum Beispiel freigelassene Sklaven. Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden hat Paulus die Gemeinde in Rom nicht gegründet. Der Römerbrief wird als Vorbereitung eines Besuches von Paulus in dieser Gemeinde gesehen. Paulus ist dort aber nie im Rahmen einer geplanten Reise eingetroffen. Die Zeit in Rom hat er im Gefängnis verbracht und ist dort vermutlich im Zuge der Christenverfolgung gestorben. Augenscheinlich liegen keine besonderen Probleme in der Gemeinde vor, auf die Paulus in seinem Brief eingeht. Er schreibt im Wesentlichen über die Grundlagen des Glaubens und der Thematik der Evangelien. Ich lese nun aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde zu Rom, Kapitel 10, die Verse 9 bis 17. Denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und so man mit dem Munde bekennt, so wird man selig. Denn die Schrift spricht, wer in ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Es ist hier kein Unterschied unter Juden und Griechen, es ist allezumal ein Herr, reich über alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn wird anrufen, soll selig werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wo sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die den Frieden verkünden, die das Gute verkünden. Aber sie sind nicht alle dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja sagt, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und so man mit dem Munde bekennt, so wird man selig, so lesen wir im heutigen Bibeltext in Vers 10. Welcher Glaube ist denn hier gemeint? An wen oder was glauben wir eigentlich? Wir glauben von ganzem Herzen an den, der für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist. Das soll über dein und über unser Leben stehen. Das ist unser Gemeindemotto. Wir glauben von ganzem Herzen an den Herrn Jesus Christus, von ganzem Herzen und nicht nur mit dem Kopf, mit den Lippen, Nein, dieser Glaube erfüllt uns ganz. Wir glauben, dass er für unsere Schuld eingetreten ist. Wenn du das so glaubst, mit ganzem Herzen und allen Konsequenzen, dann spricht er dich gerecht. Wenn du das so glaubst, dann bist du gerecht. Dann bist du ein gerechter Mensch. So steht es in der Bibel. Wenn du von Herzen glaubst, dann wirst du nicht enttäuscht werden. Du bist garantiert auf der richtigen Seite. Der Text für heute, der geht mal so richtig los. Nicht? Paulus schreibt den Brief an die Römer, worauf es ankommt. Im Kapitel 10, Vers 1 lesen wir, dass Paulus sich Sorgen um die Menschen seines Volkes macht. Also die unbekehrten Juden. Er betet zu Gott, dass die Menschen dort und dessen Angehörige gerettet werden. Er sieht, dass die Menschen sich abmühen, dass sie sich mit großem Eifer für die Sache Gottes einsetzen. Sie haben sicher viele Kreise gegründet, viele Aktionen gestartet und haben überlegt, was sie alles für Gott tun können. Da schließt sicher die Versorgung der Armen ein, Kinderarbeit, Jugendarbeit und gemeinsame Essenzeiten und immer wieder Gottesdienste und Psalmen singen. Und die vielen jüdischen Gesetze waren ganz sicher im jüdischen Volk präsent. Paulus schreibt, dass sie sich mit großem Eifer für Gott einsetzen. Sie opferten sich beinahe auf und dennoch schießen sie mit diesem Verhalten am Ziel vorbei. Der Glaube an Jesus fordert ein totales Reset. Alles wird auf Null gesetzt. Alles, was den Juden wichtig war, ist einmal null und nichtig. Das muss man sich erst einmal vorstellen. Betrachten wir einen einzelnen Menschen, wir nennen ihn mal Adam. Er startet Aktionen, öffentliche Auftritte, predigt, macht Kinder- oder Silberarbeit, opfert seine Zeit und dennoch mächtig am Ziel vorbei. Wie oft stellen wir unsere Leistung für Gott vor eine innige Beziehung zu ihm? Wie oft verstricken wir uns in Taten und Aktionen und verrennen uns? Dazu müssen wir nichts besonders fromm oder gläubig sein. Es ist teilweise auch so ein gesellschaftliches Ding. Wir zeigen gerne, was wir alles tun, wie sozial wir sein können und bekommen unsere Anerkennung darüber. Wir versuchen, unsere eigene Gerechtigkeit zu beweisen. Auch manchmal mit einem frommen Anstrich. Diesem Adam und uns ruft Paulus zu, du begreifst es nicht, worum es in der Gerechtigkeit geht. Vergleiche hierzu Vers 3. Es ist gut, für unseren Gott zu arbeiten, sich einzusetzen, etwas ganz genau machen, aber nicht, um Gott etwas zu beweisen, sondern in der Liebe zu ihm zu wachsen. Paulus präsentiert die einfache Lösung in Vers 10, denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Zack, so einfach ist das. Das ist die Basis, auf der all das Tun des Adams, auf der all unser Tun für unseren Gott ruht und gegründet ist. Gerettet zu sein, ist ein echt tolles Gefühl. Sich sicher zu sein, auf der Seite der Geretteten zu stehen, ist ein erhebendes Gefühl, das alles Potenzial besitzt, glücklich zu sein. Naja, und da der Gentleman ja bekanntlich genießt und schweigt, sind wir besser ruhig, nicht? Es könnte ja am Ende ein Nicht-Geretteter neidisch werden oder sich verletzt fühlen, weil er auf der falschen Seite steht. Nein, wir wissen es. Und so man mit dem Munde bekennt, so wird man selig. Aber was bekennen wir eigentlich? Wir wollen mit dem Munde bekennen, dass nur der gerettet wird, der Jesus als seinen Herrn annimmt und ihm nachfolgt. Wir wollen bekennen, dass es nichts nützt, für Jesus aktiv zu sein, wenn wir nicht von Herzen glauben. Wir wollen mit dem Mund bekennen, dass Ohr Erkenschwick Jesus nötig hat. Denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, schreibt Paulus in Vers 10a. Dann sind wir richtig unterwegs, dann sind wir vor Gott gerecht und niemand auf dieser Welt kann uns etwas anderes einreden. Wenn du versagt hast, wenn du einen Fehltritt getan hast, wenn du einfach nur schlecht drauf und mürrisch bist, wenn du einen Fehler im Beruf begangen hast, wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast, du bist gerecht, wenn du von Herzen glaubst. Gerecht zu sein, ist die Voraussetzung, einmal bei Gott zu sein. Daraufhin zielen die Gebote und das Alte Testament, gerecht zu sein. In 3. Mose sagt Gott: Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Das Ziel der Bibel ist zu zeigen, dass Gott heilig ist und wir Vergebung brauchen. Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so: Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Vergebung für Gesetzesübertretungen ging im Alten Testament nur durch Opfer. Es wird etwas dahingegeben für unsere Schuld. Nicht um sich freizukaufen, sondern um zu zeigen, wir brauchen Vergebung unserer Schuld. Wir können vor Gott mit unserer Schuld nicht bestehen. Es braucht etwas, was den Preis bezahlt, und der Preis kostet Leben. Alle Opfer im Alten Testament weisen im Grunde genommen auf den Messias hin, auf Jesus. In Vers 4 des Kapitel 10 heißt es: Denn Christus ist des Gesetzes Ende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Achtung, hier steht im griechischen Text nicht Ende. Dieser Vers wird oft missverstanden. Jesus hat das Gesetz nicht außer Kraft gesetzt. Christen sind kein gesetzloses Volk. Im griechischen Text steht das Wort Telos, was so viel bedeutet wie der Endzweck, das Ziel oder die Erfüllung. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 18, im Blick auf die Tora, das Gesetz: Denn ich sage euch wahrlich, bis das Himmel und Erde zergehe, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüttel vom Gesetz, bis es alles geschehe. Das Gesetz zielt hin auf Christus, auf Jesus. Somit ist Jesus das Ziel. Er macht uns durch den Glauben an ihn gerecht. Damit sind wir auf der sicheren Seite und werden nicht zuschanden. Sie kommen also nicht um. Das ist die befreiende Botschaft, die sich durch die gesamte Bibel hindurchzieht. Wer an Jesus nicht glaubt, wird am Gesetz gemessen und danach beurteilt. Wer an Jesus glaubt, ist gerecht und frei. Dabei ist deine Herkunft völlig egal. Paulus schreibt in Vers 12: Es ist hier kein Unterschied unter den Juden und Griechen, es ist allzumal ein Herr, reich über alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn wird anrufen, soll selig werden. Wenn wir uns in die damalige Zeit versetzen, die Juden waren ja recht nah dran am Gott Abrahams. Sie wurden von Gott durch die Wüste geführt und sind ihm gefolgt. Der Schritt, Jesus nachzufolgen, erscheint irgendwie einfacher. Die Griechen hingegen hatten ihre Mythologie. Sie bauten große und imposante Tempel, verschiedene für die unterschiedlichen Gottheiten, die sie verehrten. Sie hatten eine völlig andere Kultur als die Juden. Und dennoch sind sie vor Gott alle gleich, wenn sie von Herzen glauben. Ist das nicht toll? Wer zum Glauben an Jesus findet, ist direkt ein totaler, integraler Bestandteil der Gemeinde Jesu Christi. Im Gebet sind alle vereint. Es ist allezumal ein Herr, reich über alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn wird anrufen, soll selig werden. Und damit ist klar, der gemeinsame Glaube und das Gebet sind unmittelbar verknüpft. In gewisser Weise ist das Gebet ein Ausdruck des Glaubens. Ich würde ja mit niemandem sprechen, dessen Existenz ich anzweifle. Ich bete also nur zu dem, an dem ich glaube, dass er Gebete erhört. Alles andere wäre eine Show und eine Farce. Ab Vers 14 baut Paulus eine Kausalitätskette auf, das uns die Logik der Verbreitung der Botschaft noch einmal klar machen soll. Im ersten Blick scheinen besonders die Prediger angesprochen zu werden, die besonders berufen sind, die Lehre zu verbreiten. Wenn wir den Vers 10 allerdings genauer betrachten, so ist das Bekennen mit dem Munde, also insbesondere das verbale Verbreiten der Botschaft, eine Voraussetzung zum Seligwerden. Nach Wikipedia ist übrigens selig der Zustand der völligen Erlösung. Es ist gewissermaßen unser Auftrag, als Christen die Botschaft zu verbreiten. Das ist kein Vorrecht der Prediger. Es ist auch dein Auftrag, es ist auch meiner. Aber tun wir das nicht gerne? Von dem erzählen, was uns gut tut? Geben wir diese Gedanken nicht gerne weiter? Daran erkennen wir, wovon wir wirklich überzeugt sind und an was wir glauben. Das bereitet uns doch Freude, wenn dieses Erzählen nicht erzwungen, sondern aus unserem tiefsten Herzen kommt. Paulus stellt den Zusammenhang dar, dass der Glaube aus der Predigt kommt und betont die Wichtigkeit, dass die Predigt allein aus dem Wort Gottes kommt. Das Wort Gottes war damals ganz klar Mose und die Propheten. Es besteht echte Gefahr, wenn wir die Botschaft von Jesus Christus weitergeben wollen, das Wort Gottes aber nicht wirklich kennen. Eine Verfälschung und Irrlehren sind die Folge. Tja, und schon Jesaja hat vor ca. 800 Jahren vor Paulus die Frage gestellt, wer glaubt unseren Predigten? Zugegeben, es war damals schon schwierig nachzuprüfen, ob das, was die Propheten damals gesagt haben, die Wahrheit ist. Wer glaubt unseren Predigten heute? Ich kann auch nur dazu ermutigen, nicht alles ungefiltert zu glauben, was ein Prediger oder ein Christ so von sich gibt. Wir sind geneigt, das eher zu glauben, was uns in den Kram passt. Das erzählen wir und verbreiten wir auch gerne weiter. Oder das zu glauben, was uns schon als Kinder immer gepredigt wurde. Das hat sich in uns so verfestigt. Ob es richtig oder falsch ist, wissen wir nicht einmal. Oder das zu glauben, was den Glauben unserer Vorfahren, was uns schon immer missfiel, in Frage stellt oder widerlegt. Ich denke, wir Christen sollen nicht gutgläubig sein, sondern das Gehörte am Wort Gottes prüfen. Das ist der Maßstab, an dem sich jede Predigt messen lassen muss. Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Wir werden also gerecht, wenn wir von Herzen an Jesus glauben, werden selig durch das Weitersagen der Botschaft und durch das Gespräch, durch das Gebet zu unserem Gott. Amen.
Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt. Jesus, mein Retter. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid, Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung. ich glaub, dass wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaub an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn.